26 birds of people.
And now in season 23. Presented by 3BG. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 26 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 23 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by 3BG, bei 3BG, der 3 Banken Generali Investment Gesellschaft. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts. Und mein 25. Gast in Season 23 ist Peter Thier, Kommunikationschef der ÖBB und ganz aktuell Co-Autor des Buchs Deadline, das ich eben bekommen habe. Servus und herzlich willkommen bei mir im Studio, lieber Peter.
Servus Christian, danke für die Einladung.
Und ich freue mich auf die Deadline, wirklich. Da steht Hager Tier und ich kann gleich ein bisschen spoilern. Das ist eine zweiteilige Folge. Das sind in Wahrheit zwei Folgen, die hintereinander gesendet werden mit dir, Peter Tier, und dann mit der Johanna Hager, die für Hager in Hager Tier steht. Und ihr habt das Buch gemeinsam geschrieben. Und wie jung ist das Buch?
Das ist letzten Monat rausgekommen, also ganz jung, ein Monat jung.
Hager Tier, Deadline, wer bestimmt die Wahrheit, werden wir dann in unserem zweiten Teil und dann natürlich auch mit der Johanna noch besprechen, aber ich starte auch mit dir, darf ich dir Süßes oder Salziges anbieten, Mannerschnitten oder Soletti?
Nachdem es jetzt nach 5 ist, bin ich für Salzig, bitte.
Stimmt, es ist nach 5, einmal Soletti an dich. Ja, lieber Peter, wir kennen uns eine Zeit lang, vor allem aus dem Bankenbereich, du in der Kommunikation, Karriere-Werdegang-Podcast. Du bist Journalist, das wusste ich, aber ich wusste nicht genau wo. Und da würde ich mal sagen, wir beginnen mit der APA. Das hast du selbst auf LinkedIn auch eingegeben als Station. Was hat dich als junger Bub dazu gebracht, in diesen Bereich zu gehen und warum bei der APA begonnen?
Die Wahrheit ist, dass ich eigentlich bei der WIPRES begonnen habe.
Das ist die Wahrheit, genau.
Die Wirtschaftspresseagentur, die wurde dann von der APA übernommen. Und zur WIPRES bin ich gekommen, weil ich Publizistik und Kommunikationswissenschaften studiert habe und nach einer Möglichkeit gesucht hat, mir ein bisschen Taschengeld zu verdienen. Und bei WIPRES, das ist eine Agentur gewesen, eine Nachrichtenagentur, die spezialisiert war auf Wirtschafts- und Finanzdienste, Finanznachrichten. Da habe ich meine ersten Geschichten geschrieben und dann bei der APA weiter. Und irgendwann einmal habe ich ein Praktikum beim Standard gemacht und bin dann dort geblieben und habe auf Zeile geschrieben.
Auf Zeile, schön. Da ist die Deadline nicht so das Thema beim auf Zeile schreiben, oder? Sondern da weiß man in der Früh schon, heute kriege ich diese 20 Zeilen oder sonst irgendwas. Aber es war eine Ehre, beim Standard damals zu schreiben oder beim Standard.
Absolut, ja. Wir sind dann noch in der Herrengasse gesessen, über den Grinsteidl. Das waren sehr coole Zeiten.
Warst du eigentlich in dieser Zeit dort, wo der Standard auch das Börsefernsehen gemacht hat, die Karin Bauer, die Esther Mitterstiller und so?
Absolut, ja. Das war die Zeit, da war ich freier Redakteur dort und ich habe mit großer Beobachtung und Ehrfurcht die beiden moderieren gesehen. Die Idee, glaube ich, wenn ich es richtig rekonstruiere.
War von dir.
Nein, nicht von mir, sondern vom Heinz Mattis, dem damaligen Ressortleiter.
Den kenne ich auch gut.
Ein unglaublich cooler Typ. Ich habe leider den Kontakt verloren. Also Heinz, wenn du mich hörst.
Ja, mich auch. Wir haben auch in meiner Wirtschaftsplatzzeit unglaublich viel Kontakt gehabt. Der war cool, ja.
Der hat viel vorausgesehen.
Ja. Und für die Karin war es wirklich Deadline jeden Tag. Ich habe die Karin vor 1,5 Jahren mal da gehabt. Wir kennen uns auch aus der Donaustadt von der alten Donau irgendwie. Und ja, das war wirklich jeden Tag viel zu tun. In der Früh geschminkt werden und so. Ich wäre in der Sekunde raus gewesen, glaube ich.
Das waren richtige Pioniere, muss man sagen. Ja.
Haben viel getan für den österreichischen Markt und danke rückwirkend. Hast du als Wirtschaftsjournalist irgendwelche Branchenschwerpunkte gehabt?
Naja, ich war damals als Freier und dann Beilagenjournalist, habe ich das genommen und das gemacht, was niemand gemacht hat. Also die Regel war, am besten in der Redaktion sitzen und wenn man in der Redaktion gesessen ist, hat man irgendeinen Auftrag bekommen. Du geh da zu der Pressekonferenz. Ich habe letztendlich alles gemacht. Ich habe dann sehr gerne Tests geschrieben. Der Standard hatte früher Samstag so auf der letzten Seite einen Test. Und mein Highlight in meiner Standardzeit war der Leberkässemmeltest. Warum Highlight? Weil ich da die meisten Zuschriften bekommen habe.
Kann ich mir vorstellen. Das ist Kultur natürlich in Österreich. Und Kultur ist ja auch etwas, was sich bei dir durchzieht. Da kommen wir auch noch. Hast du noch irgendeine Memory aus der Standard-Ära zum Thema Deadline? Nicht zu dem Buch im Speziellen, aber weißt du, medienmäßig.
Naja, ich habe dort sehr viel gelernt. Jetzt muss man sagen, ich wusste schon einiges, weil ich vorher bei der APA und bei der WIPRES war. Aber das Tageszeitungsgeschäft kannte ich nicht und das war damals schon sehr streng. Also man hat die Fahnen, wie sie genau hießen, die Seiten hat man selbst gezeichnet. Gab es einen Produktionschef oder Tageschef, der hat die Seite gezeichnet, ist zum Grafiker gegangen und hat dann die Artikel zugeteilt und dann ist so um 15 Uhr der Stress losgegangen. Bist du fertig? Mhm. Und die guten Journalisten konnten also der Günter Barborek, Gott hab ihn selig, er ist schon gestorben, der damalige Finanzchef, der konnte Geschichten in einer halben Stunde fertig machen.
100, Sie kennt ja noch besser werden die Geschichten. Man muss ja länger warten noch, ne? Genau. Im Regelfall. Ja, wir haben auch Erinnerungen im Wirtschaftsblatt. Wir durften damals Mediaprint, glaube ich, zwischen Kronenzeitung, Baden Süd und Baden Nord andrucken und haben genau 10 Minuten Zeit gehabt, das abzugeben. Da haben die Boten gewartet auf die fertigen Geschichten. Das war wirklich Stress pur mit der Deadline. Ja, lieber Peter, Bank Austria 1998 sehe ich da. Damit verbinde ich dich sehr stark. 1998 ist losgegangen. Sprechen wir kurz über den Wechsel hin ins Bankengeschäft. Hat sich das irgendwie abgezeichnet, auch journalistisch schon?
Ja, eigentlich wollte ich, mir hat das sehr gut gefallen im Journalismus. Ich wollte bleiben, aber es hat mir damals, hat mich einfach kein Angebot erreicht. Mhm. Witzigerweise, als ich dann von der Bank Austria das Angebot hatte, hat mich einen Tag später die Regina Forster von der APA angerufen und mich gefragt, ob ich für die APA arbeiten will. Da war es dann schon zu spät. Es hat sich insofern abgezeichnet, als dass ich einige Bankengeschichten geschrieben habe. Mhm. Der Hintergrund ist, mein Stiefvater hat im Sparkassensektor gearbeitet und ich bin mit ihm groß geworden. Ich hatte einen Bezug dazu und bisschen familiäres Hintergrundwissen und habe gerne Bankengeschichten geschrieben, so auch über die Bank Austria. Und dann hatten wir im Standard ein Randa-Interview geplant und wer die Zeit damals mit Gerhard Randa, dem damaligen Generaldirektor der Bank Austria, kannte, der weiß, das war gar nicht so leicht, ein Interview zu bekommen, aber ich hatte eins eingeloggt und einen Tag vor dem Interview hat mir das der Pressesprecher damals weggekickt, also abgesagt. Und ich war recht bös und wir mussten dann innerhalb eines Tages was produzieren. Dann haben wir eine Geschichte über die Bank Austria geschrieben, der Günter Barborek und ich. Und auf das hinauf habe ich ein Angebot bekommen von der Bank Austria, ob ich nicht in der PR arbeiten möchte.
Das ist für alles was gut und du hast es eh schon gesagt, PR, das war dann quasi dort dein Job, Randa hast du auch genannt, habe ich auch nie geschafft, Hampel habe ich mal geschafft, war ich auch sehr stolz, mit dem haben wir auch Tennis gespielt immer wieder. Ja, deine ersten Aufgaben bei der Bank Austria PR, blick mal in die Zeit, Ende der 90er, was waren da so die Aufgaben?
Ich habe angefangen im internationalen Bereich, in der BACR International, die saß damals in der Wasergasse. Der Alarich Fenewesch und der Alois Steinbichler waren damals die Chefs für das internationale Geschäft zuständig und ich habe dort die Pressearbeit und im Wesentlichen eigentlich die Kommunikation koordiniert. In Osteuropa war dafür zuständig. Und mein damals größter Erfolg war der Bankenvergleich, den wir in Osteuropa gemacht haben, den die Raiffeisen dann immer gefürchtet hat. Und der ist dann über die Jahre so berühmt geworden, dass ihn einige andere kopiert haben.
Schön. Es gab ja damals auch noch einen Börsegang, BACR2 hat das Ding geheißen. Warst du da auch irgendwie massiv involviert oder leicht involviert?
Ehrlich gesagt nur am Rande, weil das hat die Holding gemacht, also die Bank Austria selbst und ich saß in der damaligen Tochter in der BAC International. Ich war dann mehr zuständig für die diversen Akquisitionen und Fusionen in Osteuropa.
Das war bis, glaube ich, 2022 der größte Plusbringer in der ATX-Geschichte, die BACR2 in Punkten. Ja, die ewig für den ATX festgeschrieben wurden. Ja, 2007 dann der Wechsel zur Erste Group. ein Jahr vor Lehman, sprechen wir auch über die Zeit kurz, in einer ersten Phase, bei der ersten Group warst du, erste Group warst du von 2007 bis 2012.
Genau, das war eine sehr spannende Zeit, weil die erste Group ist damals gewachsen oder hatte sozusagen so den Start ihres Wachstumskurses. Ich glaube, die Jessica Sporitellner war schon akquiriert und sie wurde von der Bank Austria und anderen Marktteilnehmern eher belächelt. Auch Andreas Dreichel wurde von den Medien und anderen Marktteilnehmern belächelt.
Echt?
Das war damals tatsächlich weil er hinter Raiffeisen und hinter Bank Austria war und sehr großmundig angekündigt hat, der würde gerne die größte Retailbank der Region werden. Und es ist insofern interessant, wenn man heute sich anschaut, wo die erste Group steht und welchen Weg die erste Group hinter sich gebracht hat, muss man schon anerkennend und respektvoll sagen, der Mann hat sein Wort gehalten. Nämlich auch im Sinne der Anleger, auch wenn man sich den Aktienkurs der Erste Bank anschaut, performt wunderbar. In dem Wachstum hat die Erste Group, also damals hieß sie noch Erste Bank, hat das Inlandsgeschäft, das österreichische Geschäft herausgespalten. Das hieß damals Spin-off. Und dieser österreichische Spin-off, die Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, da durfte ich die Kommunikation leiten und meine direkte Chefin war dort die als Eisprinzessin bekannte Elisabeth Bleileben.
Koren, genau.
Eine Frau, also, von der ich sehr viel lernen durfte.
Ja, ganz, ganz tolle Managerin und ich habe, glaube ich, auch mal ein Interview machen dürfen. Schöne Erinnerungen natürlich auch an diese Zeit. Und du hast das erwähnt, die erste, damals groß geworden, seit 2007 ist die Aktie das umsatzstärkste Papier an der Wiener Börse. 2006 war es noch die OMV, 2007 dann, also seitdem du in Wahrheit das erste Mal dort warst, ist die zum Bei der Bank Austria hast du auch Auslandsphasen gehabt. Hast du die bei der ersten auch gehabt?
Interessant in meinem Curriculum ist, dass ich in der Bank Austria für das Auslandsgeschäft verantwortlich war. Sehr viel Osteuropa. Dort habe ich dann auch ein Jahr in Bulgarien gearbeitet. Bei der Erste Bank war ich fokussiert auf das Inlandsgeschäft und auf die Zusammenarbeit mit den rund 50 Sparkassen. Also da war ich wenig mit dem Ausland in Verbindung, sondern habe mich um Österreich gekümmert.
Und im Jahr 2008 ist aus dem Ausland eine eher blöde Geschichte importiert worden, nicht aus Osteuropa, sondern aus Amerika, Lehman. Die Geschichte hat uns alle erwischt, die irgendwie einen Fuß in einer Bank gehabt haben. Hast du irgendeine besondere Memory an diese wilde Zeit im Spätsommer 2008?
Ja, tatsächlich. Also das war, du sagst wild, Christian, es war tatsächlich, oder? Es war wirklich wild, weil ich gefühlt im Epizentrum der Krise war, der Finanzbereich war sozusagen im Zentrum der Krise, auch wenn es losgelöst oder ausgelöst wurde in den USA und nicht in Europa. Aber damals ist etwas passiert und ich erzähle es gerne mit einem Beispiel, das ich erlebt habe. Wir saßen, das war dann schon nach der ersten Phase, also in der ersten Phase hat man Erklärungen gesucht. Wir haben versucht, selber auch Medien zu erklären, was da passiert ist. Und als wir dann verstanden haben, was passiert ist, gab es viele Meetings, fast in meiner Erinnerung im Tagesrhythmus. Und eines dieser Manager-Meetings, da waren Vorstände drinnen und das muss man wissen, die Erste Bank hat großartige Persönlichkeiten, Manager, die vom internationalen Format, die wirklich wissen, wie die Märkte funktionieren. Und ich habe hier in ratlose Augen teilweise geschaut und einer hat dann gesagt, wir müssen uns vorbereiten auf einen Bankrun. Also ein Bankrun heißt, dass Kunden ihr Geld zurückhaben wollen und wenn alle Kunden das eingelegte Geld haben wollen, dann kann das nicht reichen, weil die Bank hat natürlich nicht alles im Tresor liegen, sondern hat das veranlagt selber und dann geht's halt sehr schnell und wenn das mit allen Banken passiert, dann stürzt die Volkswirtschaft und wir müssen uns auf hohe Arbeitslosenraten bis hin zu Bürgerkrieg einstellen. Und dann ist mir auch schon kurz das Herzerl in die Hose gerutscht und das war eine massive und große Aufgabe für die Kommunikation, nicht nur in Österreich, in ganz Europa. Rückblickend muss ich sagen, dass die europäische Führung, die EZB, meisterlich gelöst hat.
Muss man im Backtest wirklich sagen, ja, weil so ein Bankrun fürchte. Einmal Kreisky, kann ich mich erinnern, zwar vor meiner Zeit als Beobachter, aber der hat irgendwann einmal die D-Mark-Bindung in der Schilling-Ära in Frage gestellt, aber auch kurzfristig ein Bankrun im Raum. Und das war der zweite große Punkt und der konnte sehr gut abgewendet werden. Und du bist im Zentrum gesessen, ja. Das Partizipationskapital, das die Banken bekommen haben, auch bei der ersten. Ich kann mich erinnern, Dreikleid hat immer ein bisschen darunter gelitten. Ihr habt alles auf Heller und Pfennig zurückbezahlt. Aber trotzdem bleibt sowas dann irgendwie da, dass man mal Staatskapital bekommen hat.
Das stimmt schon. Aber Dreikleid ist auch ein sehr rationaler, vernünftiger Mensch. Und wenn ich mich richtig erinnere, war das PS-Kapital mit 8% Verzinst.
Riesengeschäft für den Staat rückwirkend.
Das war für den Staat ein Riesengeschäft. Und das war billiges Kapital. Also zum damaligen Zeitpunkt war das vernünftig, von den Banken dieses Kapital zu nehmen. Einerseits für den Staat gut verzinst, andererseits hat man ja sonst kein Kapital am Markt bekommen. Also war es ein gutes Geschäft für beide.
Die Banken haben dann eigentlich prosperierende 10er Jahre gehabt. Du bist aber 2012 gegangen, da waren noch europäische Staatsschuldenkrisen und so weiter. Da war die Stimmung noch nicht so brüllend. Wechselt dann zur Auer. 2012 bis 2020, da verbinde ich dich auch sehr stark damit. Sprechen wir auch über die Ära kurz.
Gerne.
Bitte.
Ja, das war mehr ein Zufall, dass ich zur Auer ging, weil es war ein Branchenwechsel. Nach 14 Jahren Finanz bin ich in die Luftfahrt, in die Mobilität gewechselt. Und der eigentliche Grund war der Jan Albrecht, der damalige CEO, frühere Star Alliance CEO, der jemanden gesucht hat, der in Österreich sich ein bisschen auskennt im Journalismus, und seine Assessment Center Frage an mich war, ob ich mich fürchten würde. Da sage ich, na, wovor soll ich mich fürchten? Sagt er, na, es kann sein, dass es eng wird finanziell.
Und er gesagt, hörst Alter, ja, Blimmen hinter mir. Genau.
So ungefähr. Ich habe gesagt, als Kommunikator oder Pressesprecher damals kann einem eigentlich nichts Besseres passieren, als was, wenn man was zu tun hat. Also es ist, ich glaube, mein Zitat war, das ist so wie der Installateur, der einen Wasserrohrbruch hat. Das wünscht man sich als Kommunikator, wünscht man sich eine Krise. Und nachher hat er mir gesagt, das war der Grund, warum er mich angestellt hat.
Na bitte.
Es war dann ein paar Wochen später, habe ich dann verstanden, was er meint. Es war wirklich finanziell eng und ein Befreiungsschlag hätte werden sollen, die Kündigung des Kollektivvertrags mit den Piloten, weil man am Verhandlungstisch zu keiner Einigung kam. Und das war dann auch eine wilde Zeit, weil die Auer dann bekanntlich einige Jahre im kollektivvertragsfreien Raum flog.
Und wenn ich sehe, Ende 2020 dieser Ära und genauer hinschaue, dann war da noch ein bisschen Pandemie dabei und absoluter Stillstand in der Luft natürlich. Das muss natürlich auch ein Stresstest sowieso gewesen sein für alle Systeme. Privat waren wir angeschlagen, weil wir uns Sorgen um unsere Lieben gemacht haben. Blicken wir auch noch in die Zeit kurz,
bitte. Jetzt zum Rückblick fällt mir auf, ich habe da wirklich einige Krisen erlebt. Die Corona-Phase war für die Austrian Airlines tatsächlich eine ganz, ganz schwierige Zeit. Die Auer war gegroundet, das ist ein Begriff, den die Luftfahrt verwendet, wenn nichts mehr geht, wenn alles steht, wenn sie am Grund, also am Boden steht. Sie war für mehrere Monate unfähig ist der falsche Begriff. Sie durfte nicht fliegen. Es hat einfach keinen Sinn gemacht, weil die Grenzen oder die verschiedenen Staaten gesagt haben, sie lassen niemanden mehr vom Ausland reinfliegen. Und man hat sich dann dafür entschieden, alle Flugzeuge stehen zu lassen. Und die Mitarbeiter sind in Kurzarbeit geschickt worden. Also fast 6.000 Mitarbeiter in Kurzarbeit. Es war nur noch eine kleine Gruppe an Mitarbeitern und Managern im Head Office am Flughafen Schwechat. Man hat dann einen Ausweis bekommen und durfte dann dort auch während der Corona-Sperre hinfahren. Und jetzt wirst du mich sicherlich fragen, was war da meine Erinnerung, oder?
Du, ja, ich frage dich hier die ganze Zeit nach Erinnerungen und Ich stelle eigentlich gar keine Fragen, sondern fällt mir heute auf, sondern haut da die Punkte nur so hin, weil wir so viel zu reden haben.
Also eine Erinnerung erzähle ich. Ich war öfter am Vorfeld, und wer ein Flughafenvorfeld kennt, das ist ständig Bewegung, Landungen, Starts. Also man kann da eigentlich, man braucht da eigene Schulung, um dorthin zu gehen, weil so viel los ist. Und ich stand da eines Morgens am Vorfeld und habe fotografiert. Und es war niemand da, es war kein Flugzeug, es war kein Auto, es war kein Mensch da. Ich war ganz alleine, nur so gegroundete Flugzeuge. Das war ein ganz arger Moment.
Und dann hast du gedacht, jetzt gehe ich zur Bahn. Aber damit verbindet man dich jetzt auch schon seit Jahren und du füllst diesen Job als Kommunikationschef der ÖBB doch mit sehr viel Herzblut aus. Ist mein persönliches Gefühl. Auch mit immer wieder so Charity-Geschichten dabei und macht Spaß, glaube ich. Ne?
Absolut. ÖBB ist ein großartiges Unternehmen und bin sehr froh und demütig, dass ich für dieses Unternehmen arbeiten darf.
Das war dann, glaube ich, 2021, als du zur ÖBB gewechselt bist.
Genau, noch in der Corona-Zeit. Mhm. Also mir war wichtig, bei der AUA das Staatshilfepaket fertig zu machen. Und wir haben dann auch wieder den Start der Flüge kommuniziert. Dann bin ich mit einem kleinen Zwischenschritt, den haben wir jetzt vergessen, war dazwischen noch die erste Gruppe.
Stimmt, den haben wir ja vergessen, den habe ich jetzt unterschlagen, weil da war ja durchaus was, worauf ich dich doch auch noch ansprechen will.
Gerne.
Weil da habe ich nämlich von Auffassungsunterschieden in der Kommunikationslinie gelesen, in Bezug auf deinen Ausstieg dann bei deiner zweiten Ära.
So habe ich selber einen Fehler begangen, das anzusprechen. Ich tue mir vielleicht über diese Phase noch immer schwer zu sprechen. Es war meine erste und einzige Bloomberg-Meldung. Also Bloomberg hat meinen Abgang kommuniziert. Wer die Regeln vom Bloomberg-Journalismus kennt, weiß, das ist was Besonderes. Mhm. Sie haben die Meldung aufgehoben. Die Kurzfassung ist, der Bernd Spalt und ich sind einfach nicht zusammengekommen.
Gehört dazu.
Und muss man rückblickend sagen, war richtig, dass wir uns in die Augen geschaut haben und gesagt haben, wir haben unterschiedliche Auffassungen und dann haben wir entschieden, getrennte Wege zu gehen.
Na, ich finde das groß und ich habe es in der Vorbereitung wieder wachgerufen bekommen und habe mir gedacht, ja, finde ich spannend, dass man das auch einmal sagt, weil Gerüchte gibt es ja immer und ausgesprochen, was soll's. Ja, ist einfach gut und schön und bei der ÖBB geht es dir gut und du bist ja auch ein Künstler, das moderiere ich jetzt mal so an, weil ich wollte immer schon mal
zu einem Konzert. Ich wäre gerne ein Künstler.
Ich Musik, ja, das Stichwort knall ich dir mal hin, gemeinsam mit Peter Klemann vom Flughafen, mit Günter Fritz, von Ex-Kollege von mir beim Wirtschaftsblatt und so weiter und dann noch einer, den ich vergessen habe vom Namen
her. Camillo Faramitte vom Ex-ORFler.
Okay. Mea Maxima Culpa, was macht ihr für Musik?
Ach, wir treffen uns alle heiligen Zeiten in einem ganz wilden Keller in der Erdberger Lände und wir heißen Liebe ohne Leiden und machen.
Klingt nach Udo Jürgens irgendwie, oder?
Ja, also, auch Udo Jürgens. Das ist ein Titel von Udo Jürgens, richtig. Ja. Wir machen Schlager, wir nehmen alte Hits aus den 60er und 70er Jahren.
Schön.
Und der Camillo hat eine unglaublich witzige Art, sie umzutexten. Mhm. Und die tut auch wienerisch umtexten. Das haben auch andere vor uns gemacht. Und die geben wir dann zum Besten. Aber die Texte sind richtig gut, auf die kann man stolz sein.
Und was machst du in diesem Kollektiv? Singen, Gitarre, Keys, Schlagzeuger?
Ich spiele Gitarre und singe.
So, schön. Ja. Also du intonierst die Texte, die dir so gut gefallen.
Ja, ich glaube, der Intonator ist der Peter, der Peter Klemann, der intoniert. Okay. Er zählt auch immer brav ein.
Das ist wichtig.
Ja. Also er ist derjenige, der Taktschläger ist. Ja.
Und habt ihr auch Eigenkompositionen?
Also von der Musik her nicht, vom Text ja. Also fast alle Songs sind umgeschrieben, aber wir haben keine Eigenkompositionen.
Hast du selber Eigenkompositionen? Ich nerv dich nämlich wegen Audio-CD-Allstars. Ich suche genau solche Leute wie dich aus der Bubble, die was drauf haben und gern was publishen wollen würden.
Ich muss das mal test hören lassen. Ich habe mit meinem katalanischen Schwager habe ich im Urlaub einige Songs geschrieben für zwei Gitarren und zwei Stimmen.
Schön.
Und
eine Barcelona-Hymne oder sowas?
Na, keine Barcelona, eher so Herzschmerzlieder. Ich bin ja eher so der Balladensänger.
Crooner ein bisschen. Ja. Ah, schön. Wunderschön. Ja, dann komme ich weiter. Theaterwissenschaften, Publizistik. Publizistik und Politik hat die Johanna Hager studiert. Die ist mein nächster Gast in dieser Serie. Und gemeinsam habt ihr ein Buch geschrieben, Deadline. Die Frage voraus, wie schreibt man gemeinsam ein Buch? Das kann ich mir gar nicht so leicht vorstellen in so einem halb belletristischen Werk.
Ja, es ist witzig, Christian, dass du die Frage stellst, weil ich glaube, das ist die meistgestellte Frage, seit wir das Buch vor gut einem Monat veröffentlicht haben. Deadline, wer bestimmt die Wahrheit, sollte ein Sachbuch werden.
Okay, dann verstehe ich schon eher.
Der Hintergrund ist eigentlich, dass es eine Vorversion gab, eine unpublished version. Und das ist so entstanden, dass wir, die Johanna und ich, die Johanna war vor ihrer Zeit als Journalistin in der PR tätig, und die war vor meiner Zeit, wie du ja erzählt hast, im Journalismus. Und wir haben uns über diese dramatische Veränderung in der Medienbranche immer wieder unterhalten. Mir fällt jetzt gar keine andere Branche ein, die sich so radikal gerade neu erfindet. Und irgendwann einmal hat einer von uns beiden gesagt, da könnte man eigentlich ein Buch schreiben. Und dann haben wir angefangen, ein Buch zu schreiben, und wie es fertig war, haben wir einen Verlag gesucht, und ein Verlag, die Edition A, hat dann gemeint, das interessiert sie. Der Bernhard Salomon ist ja selber Ex-Journalist und kennt
ein
auch.
Ein toller Verlag, und wundert mich nicht, dass ihr da verlegt werdet.
Also jedenfalls hat er gesagt, so kann man das nicht verlegen. Das erste Buch, das entspricht nicht den Regeln der Kunst. Und dann haben wir ihn gefragt, wie schreibt man denn ein Buch? Und er hat es ein bisschen erklärt mit seinem Team. Und dann ist sagen wir, das zweite Buch ist ein Roman geworden. Und nachdem der Verlag das gelesen hat, hat er gesagt, das liest sich ja wie ein Thriller. Und daher ist es unter dem Titel Medienthriller oder unter der Gattung Medienthriller jetzt herausgekommen.
Und wie viel Sachbuch ist deiner Meinung nach noch drin? Warte, ich schau mal, wie viele Seiten das jetzt hat. Ich habe noch nicht allzu viel Ahnung drüber, bis auf die Texte. Die
221 Seiten.
221 ist eine schöne Zahl. Wie viel Sachbuch ist noch drinnen, glaubst du? So ungefähr von dem, was ich dann mitnehme, wenn ich es finalisiert habe, was bei mir schnell geht.
Ich glaube, jeder, der es liest, hat dann am Ende so eine Ahnung, wie die Branche tickt, wie sie funktioniert. Insofern ist viel Sachbuch drinnen. Die gesamte Geschichte, die wir erzählen, ist zwar fiktional, aber sie könnte wahr sein. Also wir haben Versatzstücke genommen, Erinnerungen, die wir sozusagen neu interpretiert haben oder neu angeordnet haben, und daraus ist dieser Roman entstanden.
Jetzt mache ich die Zeitschiene ganz kurz. Wir beide nehmen jetzt am Dienstag, du hast schon gesagt, nach 17 Uhr wegen der Soletti auf. Die Johanna kommt dann in Kürze vorbei. Die Folge mit dir wird einen Tag später, Mittwoch, den 11. März, gesendet. Die Folge mit der Johanna dann am 13. März. Und jetzt stelle ich dir mal die Frage, die Hauptpersonen, die beiden, das habe ich rüberkopiert, irgendwie ist die junge Roxane und die Journalistin Anna. Und bei der Roxane muss ich einen Musiker fragen, wie viel Sting steckt in der Roxane?
Ja, im Buch wird die Roxane, ich nenne sie immer Roxane, okay. Man kann auch Roxane sagen. Es wird erklärt im Buch, also sie wird gefragt, warum sie so heißt, und dann erklärt sie, dass der Vater sie eigentlich so benannt hat nach dem Film mit Gérard Depardieu, Cyrano de Bergerac. Ja, also okay. Von da kommt die Roxane, und die schreibt man aber mit zwei N, weil der Vater so nervös war beim Magistrat, dass er sich verschrieben hat.
Wie kann ich mir so einen Buchlaunch vorstellen? Steht bei mir jetzt auch unmittelbar bevor, Mitte April sollen 420 Seiten zur jüngeren Geschichte der Wiener Börse rauskommen bei mir. Ja. Wie viele Lesungen macht ihr da so?
Wir hatten jetzt gar nicht so viele Lesungen. Also wir haben eine Lesung, eine Erstpräsentation gehabt, und wir haben jetzt im März noch zwei, April. Also ich glaube so 5, 6 sind eingeloggt. Ich habe gelernt beim Buchschreiben, es ist ja unser erstes Buch, dass man da die Zeitschiene etwas dehnen muss. Es ist nicht wie im Journalismus, dass sagen nach einem Tag oder nach einer Woche die Geschichte vorbei ist, sondern das entsteht, so wie auch dieses Gespräch. Na, du hast irgendwann einmal, glaube ich, auf LinkedIn gesehen, dass wir ein Buch rausgebracht haben.
Das war dann
haben.
Der aktuelle Grund, und ich habe zwei Gäste gesucht, und das, okay, passt ja. Perfekt. Ja.
Also das, so ist das entstanden. Ja.
Und du hast gesagt, unser erstes Buch, und dann steht da noch Hager Tier. Das klingt ja vielleicht nach mehr. Habt ihr was in Planung? Will man die Marke Hager Tier vielleicht positionieren als Autoren Duo oder ist das mal eine One-Time-Only-Geschichte gewesen?
Es war ein erster Wurf. Ja. Der Verlag hat uns extrem positives Feedback gegeben. Alle, die das Buch gelesen haben, geben uns sehr, sehr positives Feedback. Also wir sind sehr motiviert und denken in der Tat schon über eine Fortsetzung nach.
Das klingt doch gut. Ich habe es noch nicht gelesen und werde dann Cliffhanger-mäßig oder sowas einordnen auch. Ich sage das vielen Gästen bei mir, wo man die Stimme taugt und ich höre dich jetzt seit einer halben Stunde. Du kommst auf meine geheime Hörbuchliste. Wenn ich selber mal ein Hörbuch besprechen lassen will mit Leuten und Freunden aus der Bubble. Hörbuch geplant? Deadline?
Wir hatten mal einen Podcast geplant. Aus dem ist nichts geworden. Also wir haben drei Folgen aufgezeichnet für Social Media. Irgendwie, vielleicht kommt aber irgendjemand noch auf die Idee, ein Hörbuch, eine Verfilmung zu machen. Es gab schon einige, die gesagt haben, es liest sich wie ein Medienthriller, also ein Fernseh- oder ein Film, weil er recht schnell geschrieben ist.
Es ist so ein Page-Turner-Geschichtel mit vielen Kapiteln, wo man dann unbedingt gleich weiterlesen muss, so mit so.
Auch das habe ich schon gehört, aber also soll sich jeder sein eigenes Bild machen. Das Besondere an dem Roman ist wahrscheinlich, erstens soll es noch nicht so viele Thriller geben im Medienbereich. Es liest sich schnell und es ist, und du hast ja am Anfang gefragt, wie viel Sachbuch steckt drinnen. Es ist vordergründig ein Medienthriller, es ist hintergründig eine Beschreibung der Medienbranche. Es ist der Untertitel Wer bestimmt die Wahrheit? Und hier setzen wir uns mit Themen wie Konstruktivismus auseinander, mit Themen, welche Aufgabe und Rolle haben Journalisten, welche Aufgabe und Rolle haben PR-Leute, wie funktioniert die Zusammenarbeit. Um sozusagen ist auch noch eine Brücke zur Bankzeit zu finden. Es gibt ja da den schönen Begriff Stichtagsbetrachtung. Mhm. Also wenn man auf die Bilanz schaut oder auf den Aktienkurs, dann sagt man, es kommt drauf an. Heute ist es so viel, morgen ist es so viel. Und der PR-Mann, der Wolfgang Milius, der dem Buch vorkommt, der sagt zur Roxane, Wahrheit ist eine Stichtagsbetrachtung.
Ich könnte jetzt viel weiter fragen, aber ich bin ja auch gleichzeitig neugierig aufs Buch und möchte mich nicht zu viel spoilern. Und wie gesagt, die Johanna kommt ja auch noch, bevor ich dazu kommen werde, das Buch zu lesen, was am Wochenende passieren wird. Deswegen frage ich dich jetzt noch etwas completely different, aber doch wieder nicht. Peter und Charity, da lese ich auch immer wieder etwas, dass du da Ideen hast, die du dann auch kreativ umsetzt. Um was geht's da zum Beispiel?
Es geht jedes Jahr um was anderes und das ist etwas, was tief in mir drinnen steckt. Ich bin meine Mutter ist Bulgarin, mein Vater ist Österreicher mit deutschen Wurzeln und ich habe ein Jahr in Bulgarien gearbeitet. Das hat mich sehr geprägt, weil ich gesehen habe, wie es sein kann oder wie es Menschen auch gehen kann, die nicht so wohlhabend sind. Und seit dieser Zeit, das war vor gut 20 Jahren, mache ich jedes Jahr Charity-Projekte und versuche, den Wohlstand, den wir haben, so ein bisschen anders zu verteilen in meinem kleinen Einflussbereich. Und dieses Jahr, das ist erst gestern entschieden worden, weil ich mit der ukrainischen Botschaft gesprochen habe, werden wir es der Ukraine widmen. Es gibt da ein ganz tolles Projekt, das nennt sich Superhumans. Die arbeiten mit Kriegsversehrten und versuchen denen sozusagen zu helfen, psychisch, aber auch mit Prothesen. Die arbeiten zusammen mit dem Wilhelminenspital. Und da kann ich vielleicht jetzt ein bisschen teasern. Am 21. Mai, das ist die große News, werden wir dieses Jahr was ganz anderes machen. Wir werden in der Ernst-Fuchs-Villa eine Abendveranstaltung, eine kleine Party machen und dort für Superhumans aus der Ukraine Geld sammeln und hoffentlich kommt viel zusammen. Das machen wir dieses Jahr, ja.
Und seid ihr da auch als musikalischer Live-Act irgendwie vorzustellen oder ist das Buch da vielleicht irgendwie dabei, irgendwie so eine All-Star-Geschichte auch auf deiner Seite?
Ja, die letzten Jahre habe ich selber auch musiziert bei den Partys. Dieses Jahr verschone ich meine Community. Ja, ich will es heuer ein bisschen größer aufziehen.
Ich bin auch da so neugierig.
Ich werde eine Überraschungsband dort haben, die mit höherer Qualität spielt.
Also Wanda oder sowas. Ne? Die unterstützen ja die Ukraine auch immer wieder gerne.
An Wanda habe ich jetzt nicht gedacht, aber vielleicht rufe ich die an. Mal schauen, ob die für Charity spielen.
Wenn du da an mir vorbeischaust, es ist schon finster, da unten ist der Donaukanal und genau da hat der Marco seinen Hut ins Wasser gehaut, wo die Managerin gemeint hat, der schaut scheiße aus, der Hut. Ist in seiner Biografie nachgelesen, genau bei der U-Bahn-Station Friedensbrücke. Gut, lieber Peter, ich sag riesen Danke, dass du da warst. Es hat noch nicht geläutet, aber es könnte jederzeit läuten, weil dann kommt jetzt gleich die Johanna. Wir werden ein bisschen gemeinsam noch weiter plaudern. Die Folge mit ihr wird dann die nächste sein, die am Freitag, den 13. März gesendet wird. Heute 11. März Ausstrahlungsdatum, die Folge mit Peter Thier. An euch da draußen, danke fürs Reinhören. Mir hat es riesig Spaß gemacht, Peter. Tschüss und Baba.
Baba, danke Christian.
Ciao, ciao. Und ich freue mich auf die Deadline. Банк Генеральный Инвестмент Gesellschaft.